Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Donnerstag, der 25. November. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen: Frauenklinik Bern, Hilfe für Opfer von sexueller Gewalt. Schlechte Arbeitsbedingungen, Assistenzärzte fordern die Einhaltung der Gesetze. Staat und Kirche, Untersuchung der Finanzflüsse in der Schweiz. Amik Chayn Makai, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. In der Stadt Bern müssen Hunde bald definitiv an die Leine. Der Gemeinderat hat die Hundeverordnung genehmigt und diese tritt am 1. Februar in Kraft. Ab dann gilt der Leinenzwang unter anderem in der ganzen Innenstadt, auf Außenanlagen von Kindergärten und Schulen, auf Spiel- und Sportplätzen und in den meisten öffentlichen Park- und Grünanlagen der Stadt Bern. Freien Auslauf haben die Hunde mit der neuen Verordnung auf den Wegen entlang der Aare und in den meisten Wäldern. Um die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer für die neue Regelung zu sensibilisieren, ist eine Präventionskampagne geplant. Bevor über neue Atomkraftwerke entschieden wird, muss es für die Entsorgung radioaktiver Abfälle konkrete Lösungen geben. Das schreibt der Berner Regierungsrat zur ersten Etappe des Sachplans Geologische Tiefenlager. Der Kanton begrüße das schrittweise Vorgehen und den Einbezug aller betroffener Kreise. Die Ergebnisse des Sachplans seien transparent und plausibel, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Nationalrätin Ursula Wyss soll für die Berner SP den Sitz im Ständerat verteidigen. Der kantonale Parteitag nominierte sie einstimmig für die Ersatzwahl vom 13. Februar. Ursula Wyss ist Präsidentin der SP-Bundeshausfraktion. Sie betonte, sie wolle sich im Ständerat unter anderem für den Mittelstand und für den Zusammenhandel von Stadt und Land einsetzen. Der Berner Sitz im Ständerat wird frei, nachdem die SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga in den Bundesrat gewählt wurde. Nebst Ursula Wyss kandidieren auch Adrian Amstutz von der SVP und Christa Markwalder von der FDP für den Berner Sitz im Ständerat. In der Schweiz haben wieder mehr Menschen eine Stelle. Wie das Bundesamt für Statistik meldet, habe die Zahl der Beschäftigten zwischen dem September 2009 und dem September diesen Jahres um knapp 40.000 Menschen zugenommen. Das entspricht einer Zunahme von 1%. Im vergangenen Quartal diesen Jahres hatten über 4 Millionen Menschen in der Schweiz eine Anstellung. Gestiegen ist die Zahl der Beschäftigten in der Industrie, im Dienstleistungssektor und im Gesundheitswesen. In einer Abstimmung über eine UNO-Resolution gegen Rassismus hat sich die Schweiz der Stimme enthalten. Die Resolution sei nicht konsistent mit den Menschenrechtskonventionen, so der Vertreter für Menschenrechtsfragen bei der Schweizer Mission in New York. Zwar stellt die Resolution eine Zunahme an Antisemitismus, Christianophobie und Islamophobie sowie zahlreicher fremdenfeindlicher Ängste fest. Nach Auffassung der Schweiz schütze sie aber die Rechte des Einzelnen nicht. Die Schweiz habe vergeblich versucht, den Resolutionstext zu ändern, um die religiöse Freiheit des Individuums beizubehalten. Die Resolution ist umstritten, weil sie den Schutz der Religionen so weit stärken will, dass damit die Rechte des Einzelnen, zum Beispiel auf Meinungsfreiheit, verletzt werden. Sie wurde mit 121 Stimmen angenommen. Nebst der Schweiz haben sich auch 34 andere Länder aus Europa und demokratischen Staaten der Stimme enthalten. 19 Nationen, darunter die USA, Deutschland und Großbritannien, stimmten gegen die UNO-Resolution. Der Blick aufs Wetter. Heute steigen die Temperaturen auf maximal 3 Grad. Es gibt viele Wolken und einige Sonnenstrahlen. In der Nacht auf morgen fängt es vielerorts an zu schneien und der Tag zeigt sich morgen dann wechselhaft bei bis zu minus 1 Grad. Am Samstag wird es teilweise sonnig bei ebenfalls minus 1 Grad und der Sonntag zeigt sich dann wechselnd bewölkt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Jedes Jahr behandelt die Berner Frauenklinik 80 Opfer von sexueller Gewalt. Fast ein Drittel der betroffenen Frauen können sich nicht erinnern, was genau passiert ist. Dann kann es sein, dass sie mit sogenannten K.O.-Tropfen betäubt worden sind. Heute Abend findet in der Frauenklinik ein Infoabend zu den Themen sexuelle Gewalt und K.O.-Tropfen statt. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, werden in der Berner Frauenklinik von einer Ärztin behandelt. Und unabhängig von einer polizeilichen Anzeige werden die Opfer zur Spurensicherung auch rechtsmedizinisch untersucht. Diese Betreuung ist in der Frauenklinik 24 Stunden pro Tag gewährleistet. Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, sollten sich möglichst rasch in der Frauenklinik melden, genauer gesagt innerhalb von 72 Stunden. Dazu Christine Sieber, Beraterin im Zentrum für Familienplanung an der Frauenklinik des Berner Inselspitals.
Weil da noch die Spuren frisch sind und gut gesichert werden können, weil Behandlungen gemacht werden können, zum Beispiel im Zusammenhang mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder HIV/AIDS oder auch die Pille danach wegen möglicherweise Schwangerschaft abgegeben werden kann. Das ist alles möglich innerhalb von 72 Stunden. Deshalb wichtig, sich so rasch wie möglich an die Frauenklinik zu wenden.
Das gilt auch, wenn die Opfer von sexueller Gewalt unter Erinnerungsverlust leiden. Denn dann kann es sein, dass die Frauen mit sogenannten K.O.-Tropfen betäubt worden sind. K.O.-Tropfen ist der Überbegriff für verschiedene Substanzen. Die bekannteste davon ist die Substanz GHB.
K.O.-Tropfen sind Medikamente, die dazu genutzt werden, einen Bewusstseinszustand zu verändern bei der Frau. Diese Tropfen werden üblicherweise in Flüssigkeit verabreicht, also dass man zum Beispiel auf einer Party einem jemand unbemerkt solche in den Drink tröpfelt. Das kann bei den Frauen unter Umständen Übelkeit auslösen. So, man kann so ein schummriges Gefühl bekommen oder so das Gefühl haben wie Filmriss oder sich so wie in Watte gepackt fühlen.
Diese K.O.-Tropfen können zu Bewusstlosigkeit führen und nicht selten werden Frauen während dieser Bewusstlosigkeit Opfer von sexueller Gewalt. Um solchen Übergriffen vorzubeugen, empfiehlt die Beraterin verschiedene Vorsichtsmaßnahmen. Wichtig sei, im Ausgang sein Getränk nie aus den Augen zu lassen oder keine Getränke von Unbekannten anzunehmen.
Was auch noch wichtig ist, zu wissen, dass natürlich, das ist auch eine Partydroge, das GHB, und wenn man diese extra selber einnimmt, um sich zu berauschen, sollte man dazu nicht auch noch Alkohol oder andere Substanzen nehmen. Auch wichtig ist, dass man aufeinander aufpasst, wenn man noch mit den anderen Personen im Ausgang ist und wenn einem plötzlich unerklärlich übel wird oder schwindlig, dass man dann die Bekannten oder das Personal vom Club oder von der Bar anspricht und sagt, man weiß nicht genau, was geschehen ist, dass man jetzt gerade Hilfe und Unterstützung braucht.
Wie viele Patientinnen in der Frauenklinik wirklich durch K.O.-Tropfen bewusstlos und danach sexuell missbraucht wurden, sei nicht festzustellen. Denn die Substanzen der K.O.-Tropfen seien nur sehr kurz im Körper nachweisbar. Jedoch würden ein Drittel der Frauen, die wegen einer Vergewaltigung in die Frauenklinik kommen, unter Erinnerungsverlust leiden. Dieser könnte aber auch von übermäßigem Alkoholkonsum oder anderen Drogen stammen. Heute Abend findet in der Frauenklinik des Berner Inselspitals eine Informationsveranstaltung zu den Themen sexuelle Gewalt und K.O.-Tropfen statt.
Einerseits werden wir Hilfsmöglichkeiten bei sexueller Gewalt vorstellen. Dann werden eine Ärztin vom Institut für Rechtsmedizin, eine Beamtin der Kantonspolizei Bern von der Spezialfahndung werden mit dabei sein und je aus ihrem Fachgebiet auch Informationen liefern. Das Institut für Rechtsmedizin zeigt auch zum Beispiel, wie und was für Spuren gesichert werden. Die Kantonspolizei wird sagen, wie werden solche Delikte geahndet. Und unsere Ärztin berichtet, wie sie Frauen erlebt, die Bewusstseinsverlust beklagen.
Außerdem wird die Fachstelle Opferhilfe bei sexueller Gewalt über die Verarbeitung nach sexueller Gewalt berichten. Diese Informationsveranstaltung ist öffentlich und findet heute um 18 Uhr in der Frauenklinik des Berner Inselspitals statt.
95,6. Rabe Info.
Gesammelt wurden 10.000 Unterschriften für bessere Arbeitsbedingungen. Gestern haben die Berner Assistenzärzte und Assistenzärztinnen dem Gesundheits- und Fürsorgedirektor Philipp Bernou eine Petition überreicht. Trotz Arbeitsgesetz und Gesamtarbeitsvertrag verstoßen die Spitäler immer noch regelmäßig gegen die gesetzlichen Bestimmungen. Für Assistenzärzte sind eine 60-Stunden-Woche und ein 12-Tage-ohne-Pause-Einsatz oft die Realität. Details im Bericht von Michael Spahr.
Ein großer Wecker mit einem Zifferblatt mit 16 statt 12 Stunden steht vor dem Berner Rathaus. Vertreter und Vertreterinnen des Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und Ärzte VSAO übergeben diese seltsame Uhr dem Berner Gesundheitsdirektor Philipp Bernou. Laut dem FSAO-Präsidenten Lars Frauchiger müsste ein Tag aus 16 Stunden bestehen, damit ein Assistenzarzt seine Arbeit qualitativ befriedigend ausführen und nebenbei noch ein Familienleben haben kann. Oder die Arbeitszeiten müssten reduziert werden.
Gesetzlich geregelt ist es, das Gesetz ist da, das Problem ist aber die Einhaltung dieses Gesetzes. Schlussendlich muss das Gesetz auch durchgesetzt werden. Auf der einen Seite muss sicher kontrolliert werden, wo sind die Probleme in den Spitälern und allenfalls dort Direktmaßnahmen ergriffen werden. Auf der anderen Seite muss sich die Regierung auch überlegen, allenfalls mehr Geld zu sprechen, falls es sich als nötig erweist. Andererseits Strukturreformen im Kanton durchzuführen.
Eine Strukturreform würde konkret bedeuten, dass gewisse Spitäler geschlossen werden müssten. Dass das nicht so einfach ist, weiß der zuständige Regierungsrat Philipp Bernou.
Da bin ich nicht so überzeugt, dass jede Region, wo noch ein Standort da ist, das Argument würde stattfinden. Wenn ich in Zweisimmensalen denke, nicht, dann die Strukturbereinigung kann nicht stattfinden. Und es geht nicht um die Arbeitszeit der Assistenzärzte. Nein, ernst gemeint, ich glaube, die Zukunft der Medizin macht mich auch Sorgen und die Arbeitsbedingungen, wie auch mit der neuen Fallpauschale im Gesundheitswesen, muss man gut beobachten, was passiert auf dem Terrain der Mitarbeitenden, der Spitäler, weil 70% der Kosten im Spital sind Mitarbeitende. Und da muss man schon aufpassen, dass es nicht da zu Gesetzübertretung kommt, da bin ich überzeugt.
Als ehemaliger Arzt kann Bernou aber auch Verständnis für die Anliegen der Assistenzärzte aufbringen.
Eigentlich bin ich froh, dass die Assistenzärzte, obere Ärzte Sorge haben über ihre Zukunft, ihre eigenen Berufe und sie uns zeigen, dass die Arbeitszeiten jetzt nicht respektiert wird. Dieses Gesetz ist ja neu seit ein paar Jahren. Und damals hatte der Kanton zusätzliche Gelder gesprochen zu den Spitälern, damit es mehr Arbeitsstellen gibt. Das wurde auch so umgesetzt, aber seitdem habe ich den Eindruck, dass es entgleist hat. Wir werden den Beweis nächstes Jahr haben, weil momentan dieses Jahr macht das BECO eine Untersuchung in allen Spitälern, wie diese Arbeitszeit jetzt respektiert werden oder nicht. Und ich bin gespannt auf die Resultate.
Laut dem Vertreter der Assistenzärzteschaft Lars Frauchiger ist schon heute klar, dass Arbeitszeitregelungen im Gesetz dauernd überschritten werden. Das sieht er jeweils in den Arbeitserfassungstabellen. Eine weitere Tatsache ist, dass ein Ärztemangel herrscht. Schon jetzt kommen fast 40% der Berner Ärzte und Ärztinnen aus dem Ausland. Auch da sieht Frauchiger einen Zusammenhang.
Schlussendlich haben die Arbeitsbedingungen sicher auch damit etwas zu tun, dass die Leute allenfalls sich das anders überlegen oder auch nach dem Studium in andere Richtungen ausweichen, Privatwirtschaft, Bund, Kanton und dort weiterarbeiten und dann nicht im Spital selber sind.
In einer Zeit, in der die Kosten im Gesundheitswesen heftig steigen und zum Beispiel auch im Rahmen der neuen Spitalfinanzierung vor allem Sparpotenziale gesucht werden, dürften es die Anliegen der Assistenzärzteschaft schwer haben. Trotz grosser Unterstützung aus der Bevölkerung. Sicher ist aber auch, dass die Gesundheitspolitiker keinen Schritt in vergangene Zeiten machen wollen. In Zeiten, die der ehemalige Arzt und heutige Gesundheitsdirektor Philippe Perrenoud noch erlebt hat.
Da hatte man kein Gesetz und da war die Kultur, dass man, bis es nicht mehr geht, im Spital war, oder? Man kann sich auch daran erinnern, dass vor 50 Jahren zum Beispiel in der Psychiatrie die Leute im Spital gelebt haben, nicht? Das waren andere Zeiten, andere Sitten. Und jetzt hat man Arbeitszeitregelung und ich glaube, das ist ein Wechsel auch in der Arbeitsorganisation in den Spitälern. Man kann nicht mehr erwarten, von der Assistenz oder die gleiche Arbeit machen wie früher. Mhm. Deshalb meine ich diese Kulturfrage. Man muss anders diese Arbeitsorganisation überlegen, damit ihre Ausbildung gemacht werden und ihre Arbeit auch anerkannt wird.
Sagt Philippe Perrenoud, SP-Regierungsrat und Berner Fürsorge- und Gesundheitsdirektor. Mehr zur Situation von Assistenzärztinnen und Ärzten gibt es auf der Webseite wir-bleiben-dran.ch.
95,6. Rabe Info.
In der Schweiz sind Staat und Kirche nicht getrennt, außer in den Kantonen Neuenburg und Genf. Das heißt, einerseits werden die Kirchensteuern bei den Mitgliedern der katholischen und reformierten Landeskirchen über die kantonalen Steuerämter eingezogen. Hierbei geht es um einen Betrag von über 1 Milliarde Franken pro Jahr. Andererseits erhalten die Landeskirchen über 500 Millionen Franken zusätzlich aus den kantonalen Staatskassen. Entweder für die Dienstleistungen wie Jugend- und Sozialarbeit oder aus historischen Gründen. Zum ersten Mal ist eine Studie in großem Umfang über die Finanzflüsse zwischen Staat und Kirche und den dazugehörenden Dienstleistungen gemacht worden. Michael Spar berichtet.
Wer katholisch ist oder zur reformierten Landeskirche gehört, zahlt jedes Jahr Kirchensteuern, welche über die allgemeine Steuererklärung abgerechnet werden. So fließen jährlich 1,3 Milliarden Franken in die Landeskirchen. In den meisten Kantonen wird die Administration dafür von der lokalen Steuerverwaltung gemacht. Außer in den laizistischen Kantonen Neuenburg und Genf zahlen die Kantone, in denen Staat und Kirche nicht getrennt sind, zusätzlich 556 Millionen Franken pro Jahr in die Kassen der Kirchen. Bezahlt werden die Steuern nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von juristischen, also von Unternehmen. Das sind die Resultate, die in einer Nationalfondsstudie präsentiert werden. Michael Marti, Mitverfasser der Studie, erklärt, warum in den meisten Kantonen der Schweiz auch im 21. Jahrhundert noch keine Trennung von Staat und Kirche vollzogen wurde.
Es wird damit begründet, einerseits historisch, dass die Unternehmen und alle Wirtschaftssubjekte davon profitieren, dass es gewisse Werte gibt. Das ist eine der Begründungen für die Kirchensteuern juristischer Personen, dass auch die Unternehmen dazu beitragen sollen. Zum anderen wird der staatliche Beitrag eben auch mit historischen Gegebenheiten begründet, einerseits, und auf der anderen Seite, weil man sagen kann, dass die Kirchen auch viele soziale Dienstleistungen leistet und daher eine Form der Abgeltung ist oder als solche deklariert.
Im Kanton Bern nahmen die Forschenden die konkreten sozialen Dienstleistungen unter die Lupe. Sie kamen zum Schluss, dass die öffentliche Finanzierung der Kirche in etwa den Dienstleistungen entspricht, welche die Kirche für die Gesellschaft leistet. Ob dieses System allerdings aufrechterhalten werden kann, wenn in Zukunft die Landeskirchen immer weniger Mitglieder haben, stellt Michael Marti in Frage.
Wie diese Frage vor allem in Zukunft zu beantworten ist, wenn es immer mehr Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften gibt, also zum Beispiel islamische Glaubensangehörige. Und dort werden die Kantone und letztlich auch der Bund vor Fragen gestellt werden, ob nicht auch andere Religionsgemeinschaften beteiligt werden sollen, wenn das System aufrechterhalten bleibt.
Sollten eines Tages keine religiösen Gemeinschaften mehr Geld aus der Staatskasse erhalten, bedeutet dies nicht automatisch deren Ende?
Ich denke, diese Frage muss man ja beantworten, weil es gibt Kirchen in Neuenburg und Genf, also Landeskirchen, also römisch-katholische und evangelisch-reformierte Kirchen. Sie haben natürlich viel weniger Mittel zur Verfügung, eine ganz andere Ausgangslage als in denjenigen Kantonen, wo mehr Mittel zur Verfügung stehen für die Kirchen.
Im Kanton Bern wurde eine repräsentative Umfrage darüber gemacht, was geschehen würde, wenn das heutige System außer Kraft gesetzt würde. Die Berner Bevölkerung würde immer noch fast 200 Millionen Franken den reformierten und katholischen Landeskirchen spenden. Allerdings beträgt deren Finanzbedarf heute schon über 300 Millionen Franken. Auch wer im Kanton Bern aus der Kirche austritt und keine direkten Kirchensteuern mehr zahlt, hilft indirekt mit, die Kirchen via Steuern zu finanzieren. Wo müssten Bernerinnen und Berner hinziehen, wenn sie die Landeskirchen nicht mehr finanzieren wollten?
Wie gesagt, die Kantone Genf und Neuenburg, aber es gibt auch andere Kantone, die nur die Steuereinnahmen kennen, wie beispielsweise der Kanton Aargau. Dort fließen kaum staatliche Mittel, außer die öffentliche Finanzierung, die über Kirchensteuern juristischer Personen erfolgt.
Sagt Michael Marti, Mitverfasser der Nationalfondsstudie. Wer die Studie bestellen möchte, findet den Link auf der Rabe-Internetseite unter der Rubrik Rabe-Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 25. November. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.